2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, wir haben Dienstag, den 24. Februar 2026. Es ist ziemlich genau 19.10 Uhr und ihr hört den etwas verspäteten Millern-Ton nach dem immens wichtigen Heimsieg gegen den SV Werder Bremen vom vergangenen Sonntag. Ihr habt es sicherlich alle noch gut präsent. Ich lese die Torschützen mal kurz noch in ihrer Reihenfolge vor. In der 55. Minute bringt Hauke Wahl mit einem eigentlich nicht sonderlich gefährlichen Kopfball unter Zuhilfenahme von Torhüter Backhaus den FC St. Pauli in Führung. Nur 7 Minuten später in der 62. kann Milosevic für den SVW ausgleichen, aber dann in der 70. Minute kann Fujita nach Vorarbeit von Saliakas auf den 2:1 Endstand stellen und so gewinnt der FC St. Pauli dieses wichtige 6-Punkte-Spiel und mischt wieder ordentlich mit im Kampf um den Klassenerhalt. Wie schon im Vorgespräch angekündigt, hört ihr heute wieder mich, Yannick, und bei mir ist heute der Lennart. Moin!
Moin!
Ja, schön, dass du da bist. Du warst ja, hatte ich im Vorgespräch mit Basti angekündigt, selber vor Ort. Wie war denn erstmal so als Einstieg dein Spieltag am Sonntag?
Ach, der Spieltag selbst, also der Tag vor dem Spiel war ganz schön. Ich war vormittags nach Hamburg gefahren mit dem Metronom, habe auch im Zug einige Freunde getroffen. Ohne uns abzusprechen, haben wir irgendwie alle den gleichen Zug genommen und uns sogar noch zufällig dann getroffen, so am Gleis. Und das war irgendwie schon so ein ganz netter Zufall, weil irgendwie auch alle andere Pläne hatten. Freunde treffen hier, Freunde treffen da. Ich war tatsächlich noch kurz im Krankenhaus, weil ein guter Freund von mir zum zweiten Mal Vater geworden ist am Tag vor dem Spiel und ich da noch kurz das Baby und die Eltern besuchen konnte. Und von da, also das war auch in Eimsbüttel, also nicht weit weg, bin ich dann auch zu Fuß zum Stadion gelaufen. Also das war ein schöner und nicht so üblicher Spieltag vom Verlauf her.
Ich wollte gerade sagen, das hat man auch nicht alle Tage. Und dann, als du am vertrauten Millern-Tor, ja wahrscheinlich warst ja schon, denke ich mal, ein paar Mal öfter da angekommen bist, war auch alles problemlos. Weil ich hatte so bei der Anreise die Befürchtung für euch, es war ja zum einen der Elbtunnel gesperrt und dann war auch noch irgendwie ein Oberleitungsschaden am Hauptbahnhof, dass das für einige von euch ein bisschen schwierig werden könnte. Aber für dich war alles problemlos, sagst du.
Ja, genau. Also das war, also mit dem Auto würde ich jetzt eh nicht nach Hamburg fahren. Das macht irgendwie aus Bremen sehr wenig Sinn. Und dann war eigentlich klar, okay, man fährt mit dem Zug, aber dann gab es morgens diese Meldung, okay, da ist irgendwie eine Oberleitung gerissen, tatsächlich sogar an einem Metronomzug, also auch auf dem Gleis 13 am Hauptbahnhof, wo immer die Züge aus Bremen ankommen und abfahren, irgendwie am stehenden Zug einfach gerissen, morgens um 8.30 Uhr und da war dann erstmal unklar, wie weit kommt man, also bis Harburg sollte man kommen und dann war die Erwartung, vermutlich muss man auf die S-Bahn umsteigen, aber es wurde dann relativ schnell umgesetzt am Hauptbahnhof, dass die, also Gleis 13 und daneben Gleis 12 dann gesperrt waren für die Reparatur, die wohl am Nachmittag fertig sein sollte. Also abends war auf jeden Fall das Gleis wieder frei und dann die Gleise daneben waren frei und dann wurde das umgeleitet und es hat echt alles gut gepasst. Ein paar Minuten Verspätung gab es, aber kaum eigentlich im Vergleich zur geplanten Ankunftszeit. Das war ein kleiner Schreck, als wir im Zug saßen und losgefahren sind, diese Info, aber hat sich dann alles schnell aufgelöst.
Ja, okay, hätte ja auch ganz anders ausgehen können, dass man da irgendwo auf freier Strecke erstmal liegen bleibt oder so und nicht weiterkommt, weil die Gleise noch belegt sind.
Ja.
Gut, da ist alles gut gegangen, dann würde ich tatsächlich schon ins Stadion wechseln und also ich glaube, gerade für Leute, die jetzt hier zuhören und es mit dem FC St. Pauli halten, da ist schon viel geschrieben worden, unter anderem auch bei uns beim Millern-Tor natürlich, den Artikel von Tim werde ich wieder verlinken, meine 2 Cents zum Sportlichen sind, sodass wir uns, um ein bisschen im Fußballersprech zu bleiben, endlich mal belohnt haben. Ich habe heute noch den Rasenfunk gehört, die sind da nicht ganz so positiv, was die Leistung des FC St. Pauli angeht. Also aus einem XG von 0,2 2 Tore zu machen, wenn man nur insgesamt 4-mal aufs Tor schießt. Ja, spiegeln die Werte nicht das Ergebnis wieder vielleicht, aber ich denke, viele Leute werden das mit mir teilen. Wenn man so die letzten Wochen anschaut, hatten wir auch schon Spiele, wo man ja sich eben nicht belohnt hat und wesentlich mehr Versuche gestartet hat und der Ball nicht im Tor untergebracht werden konnte. Von daher war das vielleicht jetzt einfach ja auch eine Spur Glück dabei, aber das kannst du ja gleich auch noch ein bisschen in deiner Einordnung, die ich ja vor allem zum SV Werder Bremen von dir hören möchte, noch mit einbeziehen. Ich würde aber quasi reinstarten damit, dass vor Anpfiff 2 große Spruchbänder im Gästeblock gezeigt wurden. Das eine war so 15 Minuten vor Anpfiff. Da stand zum einen, wer dieses Trikot trägt, gibt nicht auf. Auf geht's, Werder kämpfen und siegen. Und dann kurz vor Anpfiff abgelöst von einem alles geben für den Klassenerhalt. Ja, und wenn ich dich jetzt frage nach der Leistung deines Teams, wie sehr hat man diesen Worten denn Taten folgen lassen?
Ja, irgendwie nicht so wirklich. Also natürlich, also du hast jetzt die XG von St. Pauli angesprochen, die auf 0,2 kommen und Werder kommt auf irgendwie 1,5, 1,6. Muss man dann aber auch berücksichtigen, dass zwei Chancen quasi doppelt reinzählen. Also es gibt die eine Situation nach einer Ecke, wo dann erst Stark zum Kopfball kommt und kurz danach dann Stay abschließt. Das sind irgendwie zusammen 0,6, 0,7 XG und auch bei dem Tor von Milosevic schießt er ja einmal vorher schon mal drauf und das sind dann zusammen auch irgendwie 0,6. Also da relativiert sich dann schon mal relativ viel von dem hohen XG-Wert, den Werder da zusammenbekommen hat in der Partie, wenn das quasi Doppelchancen waren, die doppelt reinzählen. Und an sich, ja, es war schon irgendwie, ja, St. Pauli hat da vielleicht irgendwie glücklich gewonnen, aber Werder hätte das Spiel irgendwie auch wirklich nicht gezogen, war so der Eindruck in der Kurve. Es ging vielleicht noch ganz okay los, dass man irgendwie reinkommt. Also ich meine, es war jetzt auch das erste Spiel von Werder gegen ein Team, sag ich mal, auf Augenhöhe in diesem Kalenderjahr. Wir hatten jetzt diese Saison eigentlich nur Gegner, die deutlich über uns anzusiedeln sind, abgesehen von Gladbach vielleicht noch. Die hatten sich aber jetzt ja auch ganz okay da ein bisschen nach oben gearbeitet. Stimmt, hier habe ich gerade ein bisschen unterschlagen. Und zumindest für Tune jetzt das erste Spiel mit gegen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte, dem unteren Tabellendrittel. Aber es war schon irgendwie erbärmlich. Also das war wirklich eine Katastrophe, dann anzusehen aus der Kurve, wie das Team so planlos ist. Und auch manche Spieler kommen dann zwar zu Chancen, aber dann fehlt dann irgendwie auch das Selbstvertrauen so sehr, dass sie irgendwie denken, na okay, ich muss ja was machen, ich will auch nicht nur den Ball querlegen und dann schießen sie drauf, aber schießen auch so kläglich drauf. Ja, Milosevic war da wahrscheinlich mit seinem Tor der Einzige, der da nochmal ordentlich Druck hinter hatte, aber es war schon wirklich schwer anzusehen.
Ja, euer Trainer Tune, der auch noch nicht so lange da ist und jetzt auch schon, ich glaube, die dritte Spiel, dritte Niederlage genau. Verbuchen.
Immerhin das erste Tor im dritten Spiel.
Ja, das ist ja vielleicht, wenn wir nachher noch ein bisschen vorausblicken, kannst ja noch ein bisschen gucken, was man denn überhaupt mitnehmen kann aus diesem Spiel, aus eurer Sicht. Er hat davon gesprochen, dass es grotesk ist, dass einige Spieler oder gute Spieler von euch so schlechte Entscheidungen treffen.
Schmid vor allem, Romano Schmid.
Schmid hat er besonders hervorgehoben. Würdest du ihm da auch zustimmen, dass es nicht nur Selbstbewusstsein war und ja, XG, die höher waren, als eigentlich man auf dem Platz sehen konnte? Ja, würdest du ihm da zustimmen, dass einige Spieler einfach gerade nicht auf dem Leistungsniveau sind, was es jetzt bräuchte?
Ja, absolut. Also ich meine, das spielt natürlich auch das Selbstvertrauen mit rein, dass du dann vielleicht öfter die falsche Entscheidung triffst, ins Grübeln kommst oder irgendwie besonders das Grübeln vermeiden willst und deswegen zu schnell abschließt. Aber das ist, also Romano Schmid ist eigentlich einer meiner Lieblingsspieler bei Werder. Auch eigentlich so über seine gesamte Zeit bei uns so eine Art Unsung Hero gewesen. Aktuell kann man das jetzt wirklich nicht sagen, weil er da im Formtief steckt. Aber das ist ein Spieler, der selten jetzt die Scorerpunkte am Ende einsammelt und da auf jeden Fall besser werden muss. Das ist völlig klar. Aber eigentlich eher ein Spieler, der den vorletzten Pass sehr gut spielt, der die Spieler gut einsetzt, der auch giftig sein kann im Pressing und ja, schon irgendwie so eigentlich der Dreh- und Angelpunkt in der Offensive werden sollte diese Saison und da jetzt seit Wochen seiner Form wirklich hinterherläuft. Und genau, andererseits auch angesprochen, ich hatte Stay angesprochen, der Chancen hat, die dann relativ deutlich daneben gehen. Justin Ginmar ist jetzt seit dem Bayern-Spiel, also seit dem letzten Spiel in einer neuen Rolle irgendwie als Rechtsverteidiger, damit er mehr Platz vor sich hat und nicht immer, also die Spiele zuvor wurde er eigentlich immer vorne im Sturm eingesetzt und sollte dann mit Chipbällen vor allem und Steilpässen geschickt werden. Aber da hatte Daniel Thun sich geäußert, ja okay, das ist irgendwie nicht so seine Position auf dem Spielfeld. Er braucht ein bisschen mehr Platz vor sich, damit er auch Geschwindigkeit aufnehmen kann. Und deswegen spielt er jetzt so weit hinten, aber hat dann auch schlechte Entscheidungen da getroffen. Und das zieht sich so ein bisschen durch viele Spiele, die aktuell bei uns auf dem Rasen stehen.
Okay, das ist eher so die offensive Seite, wo dann so die Entscheidungsfindung aufgrund vielleicht mangelnde Formkurve oder auch mangelndem Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen nicht so ganz passt. Nun kam ja auch noch unmittelbar vor Anpfiff eine Hiobsbotschaft dazu. Ich weiß noch, im Vorgespräch hat Basti sich gefreut, dass Agu wieder fit ist und dann steht Tune an den Mikrofonen eines der übertragenden Sender und ja, muss quasi das Mikro fallen lassen und schnell in den Kabinentrakt eilen, um zu gucken, wie er jetzt auf die beim Aufwärmen entstandene Verletzung von Agu reagieren kann. Ne?
Ja, also Agu ist wirklich schon sehr wichtig gewesen für Werder immer, wenn er fit war. Es war ein Spieler, den wir Fans lange vermisst haben. Es gibt noch andere Spieler, die auf links verteidigen können. Also Friedl musste das ja in der Saison schon ein paar Mal machen. Schmidt hat das teilweise gemacht. Ist auch ein Spieler, den man im Sommer lange schon haben wollte und abgewartet hat, bis Leeds irgendwie auf die Forderungen eingegangen ist. Vernünftige Ausleihe Bedingungen quasi für Werder zu akzeptieren. Und dann hat man auch einen Olivier de Man, der jetzt schon eine Weile da ist, eigentlich immer ein Abgangskandidat ist, aber bis auf eine Leihe in der letzten Rückrunde findet sich irgendwie auch so richtig kein Abnehmer. Und mit Agu hätte man dann jemand, der absoluter Stammspielerpotenzial hat bei Werder, der links und rechts verteidigen kann. Und jetzt gegen Bayern hat man auch schon nochmal wieder gesehen oder auch gegen Freiburg schon, als er reinkam, dass er wichtig ist für Werder und dass er irgendwie, also Werder pendelt ja auch teilweise zwischen Vierer- und Fünferkette und das kann er ganz gut auffangen. Er hat eine große Geschwindigkeit, aber er hat halt trotzdem im Vergleich zu Ginma, der auf der anderen Seite sonst jetzt gestartet hat und dann der Gegenpart gewesen wäre zu Agu, hat Agu einfach klares Verteidigerprofil, dass er da auch im Zweikampf stark ist. Also das war wirklich ein bitterer Verlust für Werder. Auch vielleicht jetzt gar nicht so sehr zu Beginn des Spiels. Also jetzt in der ersten Halbzeit lässt Werder jetzt auch nicht so viel zu. Aber dann hinten raus, wo dann nochmal Wechsel kommen und man dann auch den Rückstand irgendwie darauf reagiert, umstellt und noch offensivere Leute dann nach hinten stellt in die Verteidigung. Und so fällt dann ja irgendwie auch das zweite Gegentor. Also das hat sich quasi vielleicht nicht zu Beginn ausgewirkt. In der ersten Halbzeit konnte man das gut kompensieren. Aber mit dem Spielverlauf dann und dass man dann nicht mehr die Option hatte, die man vielleicht gewollt hätte zum Wechseln defensiv, hat man es auf jeden Fall gemerkt. Und in der Innenverteidigung ist das ja auch ähnlich, dass da in der Verteidigung haben wir die ganze Saison schon große Verletzungsprobleme.
Ja, da ist sowas natürlich dann auch wieder eine kleine Hiobsbotschaft auf der Homepage des Vereins ist zu lesen, dass es irgendwie mit den Adduktoren zu tun hat und man hofft, dass er möglichst bald wieder zurückkommt. Aber ja, wenn man gerade erst aus einer Verletzung wiederkommt und dann wieder so einen Rückschlag, das ist natürlich dann auch für den Spieler nicht einfach.
Ja, und also zumindest kurzer Hinweis noch dazu. Also man fragt sich als Fan mittlerweile wirklich so ein bisschen, wie ist die Zusammenarbeit zwischen Trainerteam und medizinischer Abteilung? Es ist jetzt nicht der erste Spieler, wo, also es ist ja schon irgendwie auch nachvollziehbar, wenn du aus einer Verletzung kommst und dann auf Pflichtspielniveau gehst, dass der Körper da vielleicht auch an anderen Stellen mal zwicken kann und so, aber es ist passiert wirklich regelmäßig, dass Spieler aus der Verletzung kommen und dann sich irgendwo anders was einfangen, wo dann entweder irgendwie der Aufbau nicht so gut ist oder die medizinische Einschätzung vor dem Spiel nicht richtig passt. Also ja, ein Wöber kommt quasi seit der ersten Runde im Pokal, wo er sich verletzt hat, nicht mehr auf die Füße. Er hatte, glaube ich, im Testspiel sollte er eingesetzt werden gegen euch, hatte sich dann auch, glaube ich, kurzfristig verletzt oder vielleicht eine Halbzeit gespielt, das weiß ich gerade gar nicht mehr genau. Aber im Prinzip fehlt der dauerhaft und dann gibt es halt noch einige andere Kandidaten, wo man sich auch immer fragt, wie ist da die Kommunikation zwischen ja, Trainerteam, medizinischer Abteilung, Physios. Das ist schon sehr bitter als Fan, das immer wieder mit anzusehen und eigentlich, sobald jemand verletzt ist und eine Ansage kommt, sagen die Fans schon resignieren, ja okay, das wird jetzt auf jeden Fall deutlich länger dauern, als man normalerweise erwarten würde.
Okay, wichtiger Punkt, also so ein bisschen Thema Belastungssteuerung und auch medizinische Vorsorge höre ich daraus. Also dann vielleicht einen Spieler dann doch nochmal pausieren zu lassen, bevor man ihn da in die Belastung voll reinschmeißt. Muss man vielleicht auch mal gucken. Ich denke mal, im Sommer, egal wie jetzt die Saison ausgeht, wird man bei Werder sicherlich einige Steine nochmal umdrehen müssen, um zu gucken.
Hoffentlich.
Wie man da, ja, also das sieht man ja sogar von außen, dass da nicht alles stimmig ist. Also
ja, das heißt ja nicht, dass es passiert. Das ist ja das Schlimme.
Okay, da gucken wir nachher nochmal genauer drauf, würde ich sagen. Ich fand gerade das Testspiel, was du angesprochen hast, eine ganz schöne Überleitung, um vielleicht das Sportliche nochmal abzurunden, weil ja so die erste Halbzeit so ein bisschen auch an das Testspiel zu Jahresbeginn erinnert hat, finde ich. Also wenig Aktion, wenig Gefahr auf beiden Seiten. Ihr sicherlich noch ein bisschen das bessere Team, unser Team irgendwie noch nicht gar nicht so richtig im Spiel drin, wirklich nach vorne gar nicht stattgefunden, der FC St. Pauli. Wir hatten dann so ein bisschen, habe ich auf der Tribüne dann gesagt, bei uns ist es meistens so, dass sie eine gute Halbzeit spielen und eine schlechte und ich habe einfach nur zu allen um mich rum gesagt, ich hoffe, das war jetzt die schlechte Halbzeit, was sich ja dann zum Glück auch bewahrheiten sollte. Wie hast du denn die ersten 45 Minuten aus Werder-Sicht gesehen?
Ich glaube, Werder hat irgendwie die letzten Spiele oft schon in der ersten Halbzeit sich ein Gegentor gefangen und ist dann noch mehr hinterhergelaufen, hatte mehr Druck. Das ist dann fast schon mal positiv, wenn das nicht so ist. Also ich mag mich da vielleicht auch täuschen gerade. Aber es ist, also die Hoffnung war da einfach relativ gering, denke ich. Also es war irgendwie sowas wie, ja, das lässt man jetzt über sich ergehen. Und natürlich hatte Werder irgendwie ein bisschen mehr vom Spiel, aber es war ja jetzt wirklich nicht so, als ob Werder klare Chancen gehabt hätte. Und die Schüsse, die man hat, sind dann auch wirklich sehr deutlich daneben gegangen. Also war jetzt keine erste Halbzeit, wo man denkt, okay, das war jetzt eine gute Vorsetzung von der ordentlichen Leistung gegen Bayern. Das Spiel wird auf jeden Fall gezogen in der zweiten Halbzeit, sondern eher Verzweiflung, denke ich, bei vielen.
kann ich mich anschließen. Also wie gesagt, aus unserer Sicht dann eher so ein bisschen die Hoffnung, dass da noch ein bisschen mehr kommt und ja, weil wirklich bei uns ja wirklich das Steigerungspotenzial sichtbar noch zu sehen war. Zum Geschehen in der Halbzeit kommen wir gleich, wenn wir, nachdem wir das Sportliche abgeschlossen haben, würde ich sagen, weil das jetzt so dazwischen quetschen würde ich ungern machen.
Ja.
Gucken wir mal auf die zweiten 45 Minuten. 55. Minute hatte ich im Intro schon angesprochen. Hauke Wahl ausgerechnet auch gerade erst zurückgekommen aus einer Verletzung und dann mit einem Kopfball der Marke, ja, hat ein Torhüter normalerweise, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, auch allen völlig klar. Ich meine, ich glaube, Tim hat bei euch ja auch geschrieben, dass irgendwie nochmal mehr Matsch da war und der Ball vielleicht ein bisschen anders fällt als sonst, aber...
Ja, der titscht nochmal so komisch auf.
Genau, das konnte ich jetzt nicht so genau sehen aus der Entfernung und auch in den Highlights war es gar nicht mehr so deutlich. Also... Der Platz war ja einfach insgesamt sehr nass. Unabhängig jetzt von Matsch oder so, ist das irgendwie klar, dass dann Ball nicht so hoch springt wie bei einem trockenen Rasen. Aber es war ja eine der wenigen Szenen, die ich aus dem Gästeblock sehr gut sehen konnte. Wobei eigentlich beide Tore habe ich sehr gut gesehen. Ja, aber sonst, wenn man viele Fahnen um sich rum hat und vor sich, kann man ja nicht alles so genau sehen. Aber das war so ein Ding, da hatte ich klare Sicht drauf. Und der Ball, also er ist ja da und macht irgendwie alles eigentlich richtig. Und dann flutscht der Ball da so durch. Das war wirklich sehr bitter und für mich die ärmste Sau. Also... Ich glaube, der, mit dem ich am meisten Mitleid habe bei diesem Spiel, will so ein Profisportler meistens wahrscheinlich gar nicht hören, aber Mio Backhaus spielt eine ordentliche Saison, ist ja jetzt nicht dafür bekannt, dass er uns irgendwie regelmäßig Punkte kostet, sondern einer, der sich voll mit dem Verein identifiziert, lange durch die Jugend gegangen ist, sich zwischendurch ausleihen lassen hat und wo, glaube ich, viele Werder-Fans eigentlich sehr happy damit sind, dass er... Ja, jetzt schon so früh das Vertrauen kriegt und da sehe ich jetzt auch noch keinen irgendwie psychologischen Bruchknacks, wie auch immer, dass ich irgendwie Sorge hätte für die nächsten Spiele, weil ich glaube, das wird er schnell abhaken können. Aber es war in dem Moment natürlich super bitter.
Ja, ich hatte irgendwie in der Presse gelesen, dass jetzt am Montag nach dem Spiel in der Videoanalyse quasi auch nicht gezeigt wurde, wie ihm genau dieser Fehler passiert, sondern dann nochmal so Highlights aus den bisherigen Spielen zusammengeschnitten wurden, um halt zu zeigen, hey, der Junge kann das eigentlich. Und das hast du ja auch gerade sehr schön skizziert, dass das ja solche Fehler passieren halt. Das hatte unser Torhüter Basil in den letzten Wochen auch immer wieder mal, jetzt nicht zuletzt irgendwie, ich meine, es war sogar gegen Leverkusen die Woche davor, wo der Ball noch von seinem Hintern ins Tor fällt. Also
ja, und auch bei Mainz-1 greift er auch ein bisschen daneben, ne? Also.
Ja, also so gesehen ausgleichende Gerechtigkeit, wenn wir da jetzt vielleicht direkt auf überleiten, also eigentlich beides Tore, ja, ist man auf der jeweils anderen Seite, wenn sie fürs eigene Team fallen, ist man froh. Auf der anderen Seite denkt man sich so ein bisschen, ach du meine Güte, wie kann der denn da reinfallen? Genau, also kannst ja nochmal, weiß nicht, wie viel du von dem Tor gesehen hast, aber das auch nochmal schildern.
Ja, das konnte ich dementsprechend dann nicht so gut sehen, aber irgendwie, naja, die Flanke kommt und ich meine, ich habe es jetzt auch in den Highlights mir natürlich nochmal angeschaut, ist jetzt auch wirklich keine tolle Flanke, aber irgendwie dann schlecht verteidigt von St. Pauli und ich glaube schon, irgendwie so ein Tor fällt jetzt mit manchen der anderen Spieler, die in der Startelf waren, weiß ich nicht, ob die das gemacht hätten, aber Milosevic, der ja auch auf bestem Weg war, in Serbien, meine ich, Torschützenkönig zu werden, hat dann irgendwie noch mehr diesen Willen und auch die Unbekümmertheit, da auch zweimal drauf zu halten. Leonardo Bittencourt ist da direkt dran in der Szene und so und ja, im Endeffekt war es aber so ein Moment von, man hört, dass das Tor gefallen ist und man sieht es nicht.
So ging es mir mit den beiden Treffern, die dann für uns gefallen sind. Das war ja dann, da lag ja zwischen dem 1-0 und dann am Ende dem 2-1, lagen ja wirklich insgesamt nur 15 Minuten. Also es ging ja dann so ereignislos, wie die erste Halbzeit war. So ging es ja dann quasi Schlag auf Schlag in der zweiten Halbzeit. Nachdem man dann vielleicht schon so ein bisschen gedacht hatte, okay, 1-1, ja, ist vielleicht ein Ergebnis, was man aus welchen Gründen auch immer im Vorfeld vielleicht sogar getippt hätte. Wäre ja so ein bisschen ein Klassiker, 16. gegen 17. 1-1, ja, hilft irgendwie keinem was. Aber nein, da hatte Fujita was dagegen und genau, stellt dann auf 2-1 und freut sich riesig, obwohl das jetzt auch nicht gerade, also er macht es gut, aber es ist jetzt auch nicht gerade ein Tor, wo man sagt, er muss auf jeden Fall zwingend rein, oder?
Ja, auf gar keinen Fall. Also ist mir immer noch eigentlich ein Rätsel, wie er, also keine Ahnung, der rutscht da so perfekt durch. Eigentlich ist er umstellt von Gegnern und auch der Weg des Balles, da sind eigentlich noch genügend Leute, die da irgendwie noch rankommen könnten. Aber was mich viel mehr ärgert, ist eigentlich die Entstehung dieses Tors. Also ich habe es angesprochen, irgendwie es fehlten dann, also Spielverlauf, ja, man hat umgestellt, um erstmal das Unentschieden zu erzwingen und dann auch um Sieg gehen zu können, hat Samuel Bangula, der vorher eher so als zweite Spitze oder Zehner begonnen hatte, dann auf hinten links gestellt. Aber in der Situation ist es dann so, dass man, dass beide Außenverteidiger so hoch stehen und man dann einen Chipball auf Leonardo Bittencourt spielt, der kleinste Spieler auf dem Feld, der den dann verliert und dann kommt da so ein Boomerang. Und ja, da ist es dann einfach so, dass Samuel Bangula nicht richtig mitmacht, zu spät schaltet, dann auch anstatt außen den Spieler zu verfolgen, irgendwie nach innen zieht und dann jeweils zu spät kommt. Friedel muss rausrücken und dadurch ist Fujita dann frei und ja, dann trifft er ihn perfekt und ist dann ärgerlich, weil eigentlich auch der Rest dann noch ganz okay verteidigt ist, aber eigentlich der große Fehler ist einfach davor, dass dieser Angriff nie so passieren darf. Ist im Endeffekt ein Fehler im Aufbau gepaart mit halbherzigem Nachsetzen und das war einfach super ärgerlich, weil das auch so ein Tor war, wo man in der Kurve steht und man sieht es passieren und man weiß, also man ahnt so, okay, das läuft jetzt genau darauf hinaus. Es kommt hier einer einen Schritt zu spät, da einer einen Schritt zu spät und dann ist das Ding drin. Und das war irgendwie ja sehr bitter mit anzusehen. Fühlt sich dann an so wie in Zeitlupe und man weiß genau, was bei rauskommt.
Ja, ich denke, das Gefühl können einige sehr gut nachvollziehen, wenn man dann so steht und man kann nichts tun und man sieht es passieren. Ist aber ganz lustig, dass du das ansprichst mit dem Nachsetzen und der Flügelverteidigung oder der Außenverteidigung. Ich hatte zwischendurch, als ihr noch auf unsere Seite gespielt habt, so ein bisschen das Gefühl, da konnte ich ja Saliakas ganz gut beobachten, der ja dann am Ende der Vorlagengeber zum 2-1 war, dass da die Zuordnung in der ersten Hälfte nicht so richtig passte. Er war dann oft gegen zwei alleine auf der von euch aus gesehen linken Seite. Das hätte auch durchaus, hättet ihr, haben wir ja schon rausgearbeitet, die Entscheidungen ein bisschen besser getroffen oder da ein bisschen zielstrebiger agiert, hätte es da auch schon klingeln können. Das ist mir nur aufgefallen, fand ich jetzt gerade, dass es sich dann auf der anderen Seite quasi so nochmal auf die andere Seite ummünzt. War mir jetzt gerade nur bei deinen Schilderungen aufgefallen. Gut, hast du noch was zum Geschehen auf dem Platz oder soll ich dich erlösen?
Oh ja, ich glaube nicht. Also, naja, vielleicht, also es war halt wirklich bitter mit anzusehen. Also es, auch wenn man schaut, die Schüsse, wann hat Werder die Schüsse, also nach dem Tor zum 1-1, hat man bis in die Nachspielzeit hinein keinen einzigen Schuss mehr. Und das ist einfach, das tut dann so weh, das mit anzusehen, wie so ein Spiel. Klar, eure Spieler führen oder euer Team führt, deswegen eure Spieler sind auf dem High und laufen vielleicht nochmal einen Meter mehr. Aber das Werder ist seit Wochen so ideenlos, wie man jemals wieder ein Tor schießen möchte. Und dieses 1-1, was Werder schießt, ist ja auch dann irgendwie mit viel Glück zustande gekommen, wie wir es schon besprochen haben. Und das mit anzusehen, wie Werder nicht mal sich irgendwie Schüsse herausarbeitet und wenn, dann sind das so Verzweiflungsdinger von Top, von der Strafraumkante oder sowas. Ja, das tat einfach dann noch weh, das zu sehen und hat, glaube ich, auch viel zur Verzweiflung auf den Rängen beigetragen, dass man irgendwie das Gefühl hat, die Spieler lamentieren immer mehr, wissen selber nicht mehr so richtig, was sie machen sollen und ja, das macht dann wenig Spaß.
Ja, und gipfelte dann darin, dass die Mannschaft nach dem Spiel zu eurem Gästeblock kommen wollte und ja, jemand aus dem Gästeblock ihnen entgegenkam und ja, ihnen gesagt hat, kommt mal heute lieber nicht um die Ecke, sondern geht direkt in die Kabine, wir wollen euch heute nicht sehen. Ich weiß nicht, was er genau gesagt hat, klar, aber ja. Gibt ja auch Videos, wo das zu sehen ist, wo er ihnen schon sehr deutlich klar macht, ihr seid hier heute nicht willkommen sozusagen. Bei Werder ist das für mich sehr aus der Außensicht was sehr Ungewöhnliches. Ich habe euch eigentlich immer auch so ähnlich wie uns als eine Fanszene wahrgenommen, die sehr lange mit dem Team kämpft. Es gibt ja dann auch irgendwie hier Green, White, Wonderwall und so solche Geschichten und so. Und da denkt man ja dann dran, also es ist ja schon bei euch eher was Ungewöhnliches, ne?
Ja, vielleicht. Also ich konnte die Aktion des Fans dann sehr gut nachvollziehen und fand das in dem Moment auch absolut richtig, es so zu regeln, weil es für mich so ein bisschen tatsächlich einen Ausweg geschafft hat aus dem, wie es üblicherweise bei Vereinen abläuft. Entweder die Mannschaft traut sich gar nicht vor die Kurve, wo dann natürlich Fans zu Recht sich beschweren, dass sie da sich den Aufwand machen und von den Spielern so respektlos dann quasi behandelt werden. Und was sonst passiert, oft ist, Spieler gehen dann vor die Kurve und da gibt es dann auch unschöne Szenen, sag ich mal, dass, also ich meine, so eine Kurve ist ja immer ein Mix aus vielen Fans. Du hast die aktive Fanszene, die vermutlich nicht anfängt, die Spieler auszupfeifen, aber du hast natürlich auch viele andere. Also normalerweise ist es bei uns so, zum Beispiel im Weserstadion bei Heimspielen, irgendwie der Oberrang der Ostkurve fängt an zu pfeifen und dann stimmen die Ultras für gewöhnlich relativ schnell einen Fangesang an, um dieses Pfeifen zu ersticken. Aber die Stimmung am Sonntag war schon so, glaube ich, bei vielen in der Kurve, auch so hinter mir im Sitzbereich, aber auch viele im Stehbereich. Also als die Mannschaft ankam, gingen so Buhrufe los und ich glaube zumindest dann in dem Moment zu sagen, ey, das ist besser jetzt für alle, ihr dreht um und wir haben nicht diesen Moment, wo, also das Einzige, was dieser Moment wahrscheinlich bringt im Endeffekt, ist, dass Fans ihren Frust loswerden können, aber es hilft der Mannschaft ja kaum, da jetzt noch ausgebuht zu werden. Und natürlich ist dann die Frage, das ist schon irgendwie besonders bei Werder vielleicht gewesen, dass sowas oft nicht in dem Maße passiert, aber es ist jetzt auch nicht so, als ob es im Werder-Stadion noch nie Pfiffe gegeben hätte oder noch nie Buhrufe. Ich denke, was so bei Werder, woran ich mich mal erinnern kann, ist, dass bei einem Spiel, wo das wirklich irgendwie katastrophal war, ist schon ein paar Jahre her, dass dann der Support eingestellt wurde, Fahnen eingerollt und man die aktive Fanszene geschwiegen hat. Ich glaube, das wäre so der größte Bruch, der passieren könnte, und das ist jetzt ja offensichtlich nicht passiert. Und ja, in dieser Situation, wo man auch wirklich das Gefühl hat, es ist so ein Abstieg, ich sage jetzt noch nicht Abstieg in die zweite Liga, aber Abstieg auf jeden Fall im Vergleich zu der Situation, wo man mit Ole Werner in der letzten Saison noch war, auf ein niedrigeres Niveau mit Ansage und so seit Saisonbeginn oder seit Sommer schon für viele absehbar, dass es nicht gut geht. Und dieser Frust ist dann natürlich groß. Ja, und für mich war das ein kluger Ausweg zu sagen, komm, lass gut sein, gut, dass ihr gekommen seid, aber dreht lieber um, das hilft ja heute niemandem. Beziehungsweise, naja, die Fans hätten sich vielleicht ehrlich gefreut, die jetzt die Mannschaft beschimpfen wollen, aber es hätte für die Zusammenarbeit aus Fans und Spielern sicherlich nicht geholfen. Und ich frage mich dann auch als Spieler, also ich meine, keine Ahnung, ich bin kein Profisportler, aber wenn ich irgendwie unter Druck stehe und dann noch mehr Druck kriege, heißt das nicht, dass ich dann besser funktioniere, sondern eher noch mehr verkrampfe. Der Fan im Gespräch mit der Mannschaft, das war ja auch sehr kurz gehalten. Es war kein Beleidigen, es war kein, ich schreie euch jetzt erstmal an, ich sag euch, was ihr alles falsch gemacht habt, sondern einfach direkt so, nee, komm, lass gut sein, dreht wieder um, heute nicht. Das waren ja im Endeffekt irgendwie 3 Sätze oder so, die da gefallen sind. Und vielleicht in der beschissenen Situation dann doch so eine Art Werder-Art, das zu lösen und nicht so dieses kollektive wir schreien uns jetzt den Frust raus überhaupt zuzulassen. Normalerweise unterdrückt man oder stellt man sich gegen diesen Frustablassen, indem man Fangesänge anstimmt. Aber ich glaube, viele aktive Fans waren nach diesem Ergebnis auch so gebrochen, dass es dann auch schwerfällt, so dagegen anzugehen.
Ja, am Ende, glaube ich, ganz gut diplomatisch gelöst. Also da gab es ja auch am vergangenen Wochenende eine andere Szene. Ich hatte irgendwo gelesen, dass die Fans von Gladbach sich immer mit dem Rücken zum Spielfeld gestellt haben und solche Geschichten. Also da ist hoffentlich noch die nächste Eskalationsstufe verhindert worden, auch wenn, wie du schon beschrieben hast, natürlich dann auch so ein Gästeblock nicht als Ganzes zu begreifen ist, sondern es natürlich unterschiedliche Meinungen gibt. Aber vielleicht an dem späten Nachmittag, frühen Abend das Beste zu sagen, okay, für heute lassen wir es mal gut sein, weil das hat ja auch dann auf der anderen Seite unsere Spieler zum Teil rausgestellt, dass es halt für sie ein Faustpfand ist, ne? Weil natürlich, du hast es beschrieben, als die Führung dann erzielt wurde, waren die Spieler angezündet, aber das Millern-Tor hat ja dann auch seinen Teil dazu beigetragen und jede Aktion gefeiert und so weiter. Das ist natürlich dann in einer Situation, die natürlich für beide noch nicht bereinigt ist, umso wichtiger, dass dann auch das Stadion oder die Fans weiter hinter der Mannschaft stehen. Dann würde ich zum Abschluss des Spieltags vom Sonntag noch erwähnen, dass zum einen vor Anpfiff einmal die Namen der Opfer von Hanau damals vorgelesen wurden, weil es sich ja am 19. Februar wieder gejährt hatte. In der Halbzeit gab es dann bei uns Spruchbänder und auch bei euch wurden dann quasi die Konterfeis der Opfer hochgehalten, ne?
Ja, genau. Was mir auch aufgefallen war, worauf ich geachtet hatte, dass auch es 10 Opfer war, denen gedacht wurde, also auch Ibrahim Akkuş, der vor kurzem an den Spätfolgen des Anschlags gestorben ist. Und da gab es bei uns das Spruchband dazu, zusammen erinnern, gemeinsam kämpfen.
Genau, das wollte ich auf jeden Fall noch angesprochen haben, dass es auch ganz schön war, dass das quasi ja eine gemeinsame Aktion war und dass es da zusammen geklappt hat und wichtig, dass da nochmal dran gedacht wurde.
Ja, absolut. Für mich dann auch natürlich auch getrieben durch das Ergebnis, aber also ja, auch unabhängig davon irgendwie Moment des Spieltags. Auch ich hatte auch überlegt, wie geht man jetzt um von den Fanszenen, damit beide sind ganz tief im Abstiegskampf. Man hat diese Freundschaft. Ist das der Moment nochmal für gemeinsame Choreos, um die Fanfreundschaft zu zeigen und hochzuhalten? Und das fand ich dann nachvollziehbar, dass man auch sich entschieden hat, nee, das ist jetzt nicht der Tag dafür. Aber dann umso besser, dass man trotzdem eine gemeinsame Aktion verabredet hat. Und dass es halt um dieses Thema ging.
Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, einen guten Übergang nach so einem Thema gibt es, glaube ich, nicht. Aber wir müssten trotzdem nochmal ein bisschen vielleicht einen Ausblick machen. Ich habe ja schon im Vorgespräch mit Basti so ein bisschen skizziert, dass jetzt die nächsten Wochen für euch nicht einfacher werden. Geht jetzt am Wochenende weiter mit dem Heimspiel gegen Heidenheim. Dann fahrt ihr zum 1. FC Union Berlin. Dann kommt der 1. FSV Mainz 05 und dann fahrt ihr nach Wolfsburg. Die nächsten Wochen bis Ende März, bevor dann eine Woche spielfrei ist oder Länderspielpause ist. Ja, wie blickst du denn auf die kommenden Endspiele?
Aktuell schon sehr ängstlich, muss ich sagen. Also ich habe es ja angesprochen, es fehlt uns Fans aktuell wirklich die Idee, wie überhaupt ein Tor erzielt werden soll. Also wir sind jetzt ja seit 13 Spielen ohne Sieg. wenn ich mich nicht verzählt habe, haben wir nur 5-mal überhaupt ein Tor erzielt. 8-mal sind wir torlos geblieben. Und Werder hat ja immer davon gelebt, eine starke Offensive zu haben. Natürlich auch in schlechten Jahren jetzt auch nicht so gut wie jetzt in Double-Saisons und so weiter. Aber trotzdem, als Werder-Fan ist man es eigentlich gewöhnt, dass offensiv es immer eigentlich was zu bejubeln gibt, selbst wenn dann hinten die Null jetzt nicht steht. Und das ist irgendwie sehr ernüchternd, dass es so planlos wirkt. Und angesprochen, ja, Heidenheim ist jetzt schon auch irgendwie so eine Art Angstgegner für uns. Eigentlich war das ein Team, gegen das Werder immer vor Jahren ganz okay aussah. So in der im Pokal hat man manchmal gegen sie gespielt. Aber jetzt ist es halt so, wir haben jetzt in der Hinrunde zwar irgendwie 2-2 gespielt, aber niemand weiß so genau, wieso. Letzte Saison haben wir manchmal 2-mal verloren. Einmal verloren und das 1-4 und das andere Mal, das 3-3, fühlte sich auch wie eine Niederlage an. Davor auch verloren. Also der letzte Sieg gegen Heidenheim. Jetzt habe ich einen unterschlagen. Am letzten Spieltag der letzten Saison haben wir noch gewonnen. Aber da war die Saison auch schon durch. Aber der letzte Spieltag, Sieg, wo es um was ging, ist wer weiß wie lange her. Und deswegen, ich glaube, vielen Werder-Fans graut davor, jetzt gegen Heidenheim ran zu müssen. Es ist auch wieder so ein. Durch den Streik fahren jetzt die Öffis nicht. Mal gucken, ob dadurch das Stadion irgendwie ein bisschen leerer wird. Das wird man nochmal abwarten müssen. Aber auf jeden Fall ist es irgendwie eine vertrackte Situation. Du musst halt das Selbstvertrauen aufbauen. Als Fan will ich ja auch unterstützen und supporten und dem Team irgendwie noch ein bisschen extra Kick geben. Aber irgendwie ist es schwer. Also wie sollst du diesen Ruck erzeugen? Und da glaube ich, denk mal als Fan viel drüber nach, dass jetzt nicht bei der ersten misslungenen Aktion lamentiert wird. Und ja, Heidenheim hat einfach uns schon oft genug ausgekontert. Eren Dingci, Ex-Bremer, also auch gebürtiger Bremer, ist jetzt per Leih wieder da, hat am Wochenende direkt getroffen. Das würde niemanden in Bremen wundern, wenn er auch wieder ein Tor erzielt. Aktuell graut, glaube ich, vielen Fans davor. Und auch die nächsten Wochen sind jetzt nicht so ein Ding von, ah ja, okay, jetzt haben wir endlich die leichten Gegner, jetzt holen wir die Punkte und dann ist das Ding durch. Weil der Strudel ist so stark, dass die Frage ist, wie kommt man da raus? Ich muss dazu sagen, am Ende der Woche, wenn es dann Richtung Spiel geht, bin ich meistens auch deutlich optimistischer. Aber aktuell fällt das noch schwer.
Ja, wer könnte dir das verdenken? Ich denke, das kann man als Fußballfan, egal mit welchem Verein man ist, kann man das gut nachvollziehen. Ich glaube, da hatten wir auch schon in der Saison Momente, wo wir gedacht haben, wie soll das noch hier jemals was werden? Aber ja, aus unserer Sicht positiv gesprochen hat das natürlich jetzt am Wochenende, war das ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Kann ja mal der Vollständigkeit halber sagen, wie es für uns jetzt in den nächsten Wochen weitergeht und wen ihr da hier am Mikrofon hören werdet. Ja, wenn ihr das hört, wird am Abend wahrscheinlich schon das Vorgespräch zum Auswärtsspiel in Hoffenheim aufgenommen. Das wird Kasche machen. Dann hört ihr Michael zu dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt und dann geht es mit Jutta zum Auswärtsspiel bei Gladbach weiter. Mich hört ihr dann wahrscheinlich, das müssen wir nochmal redaktionsintern klären, entweder schon nach dem Heimspiel gegen Freiburg oder spätestens zum Auswärtsspiel bei Union Berlin. Ja, und auch an den Namen der Gegner habt ihr rausgehört, da sind durchaus Spieler dabei. Hoffenheim und Frankfurt würde ich da jetzt mal ausklammern, aber Gladbach und Union sind vielleicht schon Spiele, wo man sich den einen oder anderen Punkt erhoffen kann. Gerade Gladbach, ja, hatten sie ja eben indirekt erwähnt, dass da auch gerade nicht alles eitel Sonnenschein ist, da könnte man sicherlich nochmal versuchen, wichtige Punkte im Abschiedskampf
zu sammeln. Wo du gerade die ganzen Namen aus eurem Team aufgezählt hast und die nächsten Wochen natürlich auch nochmal ein Shoutout an Debbie, die jetzt ihr erstes Bundesligaspiel als Stadionsprecherin begleitet hat. Also es war jetzt ihr erstes Bundesligaspiel so richtig. Beim Testspiel war sie, glaube ich, auch schon mal, aber das war jetzt ein erstes Mal und deswegen nochmal auch von mir herzlichen Glückwunsch.
Ja, Debbie, wenn du das hörst, liebe Grüße. Ansonsten gebe ich das nochmal intern weiter. Ich hatte sie am Abend vorher, weil wir da unsere Millanton-Weihnachtsfeier nachgeholt haben, noch gesprochen. Und da hatte sie schon ein bisschen Respekt vor den, auch gerade vor diesem Erinnerungsmoment dann. Ne? Das ist ja auch keine einfache Situation, aber ich finde auch, hat sie sehr souverän gemeistert. Gut, sind das schon deine Schlussworte oder möchtest du noch was loswerden, bevor wir hier den Deckel drauf machen?
Ach, das passt soweit von mir. Wobei, fällt mir gerade noch ein, als Mini-Werbung, also jetzt ist ja Dienstagabend oder am morgigen Mittwochabend nehmen wir vom Weserfunk noch unsere Folge auf. Also wer noch ein bisschen mehr die Werder-Perspektive hören möchte, die wird wahrscheinlich abends online gehen oder sonst früh am Donnerstagvormittag.
Mal gucken, wie viel Optimismus dann schon im Blick aufs Wochenende ist oder ob ihr da immer noch ein bisschen leidend vom vergangenen Spieltag seid. Ich kann auf jeden Fall nur sagen, ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr da irgendwie den Karren noch aus dem Dreck gezogen bekommt, wobei ich mich da ein bisschen Basti anschließen muss. Bei aller Freundschaft hoffe ich natürlich, dass es dann auch für den FC St. Pauli reicht, und wenn wir vielleicht jetzt noch so eine kleine Abschlussprognose machen, die Namen, die da mit unten rumgeistern, Heidenheim hast du schon gesagt, könnten sich jetzt auch wieder, Angstgegner hast du es genannt, könnten sich mit einem Sieg gegen euch da auch schon wieder irgendwie zurückmelden, ein Stück weit. Sind ja jetzt gerade 6 Punkte auf uns, beziehungsweise 5 auf euch logischerweise dann. Könnt natürlich dann wieder rankommen. Hoffen wir mal, dass ihr zumindest die da unten halten könnt. Ich bin mir halt nicht sicher, weiß nicht, wie du das siehst, was die hier Kandidaten wie Gladbach und Wolfsburg angeht. Mainz, also die haben ja eigentlich alle auch, ja, oder waren es auch in den letzten Jahren zu stark, um irgendwie abzusteigen. Weiß nicht, wie realistisch siehst du denn für, sagen wir mal, für unsere beiden Teams, dass das am Ende noch gut ausgeht?
Oh, bei uns habe ich ja, wie gesagt, aktuell noch wenig Hoffnung. Klar, wenn wir irgendwie endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis haben, dann kann das auch gehen, aber man kann halt auch nicht immer nur sagen, naja, sobald wir das Erfolgserlebnis haben, dann klappt's. Friedl war irgendwie auch so bei Sky nach dem Interview am Mikrofon und meinte, naja, wir müssen halt irgendwie mal wieder einen reinkriegen und irgendwie mal wieder besser verteidigen, aber das war so ideenlos, dass ich das aktuell noch nicht sehe. Und ansonsten, ja, ich meine, Wolfsburg schluckt gegen Tore ohne Ende, die haben ja eine extrem schlechte Defensive, Heidenheim auch. Gladbach finde ich auch relativ bieder bisher diese Saison. Bei Köln weiß ich auch nicht, was da mit dem Trainer noch weiterhin passieren soll. Insgesamt, mal schauen, ist mir noch ein bisschen zu früh, ehrlich gesagt.
Okay, fair enough. Ich hoffe einfach, dass es am Ende reichen wird, dass es zumindest 2 Mannschaften geben wird, die da am Ende von unter unseren beiden Vereinen stehen, ja, im Idealfall. Und ja, so ehrlich muss ich aber auch sein, im Zweifel nehme ich da den Relegationsplatz, wenn das am Ende dann doch so weit kommen sollte. Ja. Alles darüber ist natürlich Bonus, aber wie du schon sagst, ist gerade schwer abzuschätzen.
Aber mit eurer Defensivstärke habt ihr halt zumindest irgendwie irgendwo so ein gewisses Momentum, das sehe ich bei uns jetzt halt aktuell noch nicht. Deswegen sehe ich euch da besser aufgestellt.
Okay, hoffen wir mal, dass du recht behältst. Das war ja in der Vergangenheit auch teilweise Gegentore dabei, wo man sich denkt, wie können die denn entstehen? Immer durch so individuelle Fehler unter anderem auch. Hat sich jetzt in den letzten Wochen wieder ein bisschen gebessert, bevor dann wieder dieser Dämpfer mit dem 4-0 gegen Leverkusen kam. Ja, wir werden es sehen. Ich stimme dir zu. Eigentlich ist es noch zu früh, eine Prognose abzugeben. Wir werden beobachten, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Für heute Abend erstmal danke dir, Lennart, dass wir dann uns doch noch zusammengefunden haben. War ja eigentlich schon für gestern Abend geplant. Und in dem Sinne, ja, Kopf hoch und ja, bis dahin. Mach's gut.
Danke, danke.
Immer mit dabei und wir singen schon wieder 1000